Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Und hier ist ein sehr guter Kandidat für das aufwühlendste Wort des Jahres 2023. Heizungsgesetz. Heute wird weiter im Bundestag über die neuesten Änderungen daran beraten und vor allem gestritten. Es geht um Förderprogramme, um Ausnahmen, um Fristen. Die Ampel sagt, wir müssen die Heizung austauschen. Das ist Fortschritt, das ist Klimaschutz, das ist Modernisierung. Aber bei vielen Menschen, das muss man anerkennen, führt das vor allem zu Verlustangst. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon gefragt, ob Sie das bezahlen können. Die Heizungspläne der Ampel, die zeigen ja quasi in aller Konsequenz, dass Klimaschutz richtig teuer sein kann, dass Klimaschutz richtig wehtun kann. Da klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Und wir wollen wissen, ob es eine Brücke gibt. Dafür haben wir Maren Ohner bei uns. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie und sie ist die Autorin des Buches Raus aus der ewigen Dauerkrise. Mit dem Denken von morgen die Probleme von heute lösen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Ohner, heizen müssen wir alle. Passt diese Diskussion, die wir gerade haben, zu Ihrem Konzept der Dauerkrise, in der wir vielleicht sind?
Ja, es ist auf jeden Fall eine, ich will nicht sagen wichtige, also ich will das gar nicht gewichten, aber auf jeden Fall eine Zutat dieses Zustands der Unsicherheit, der in uns vielleicht spätestens mit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 so ein bisschen retrospektiv geblickt eingeleitet wurde. Und das Ganze ging ja dann weiter. Wir haben eine Pandemie mehr oder weniger hinter uns. Wir reden mehr und mehr über die Folgen und noch kommenden Folgen der Klimakrise. Da gehört ja auch das Heizungsthema dazu. Wir haben einen Krieg in Europa. Also dieses Gefühl der Überwältigung und der Unsicherheit und der damit entstehenden Dauerkrise oder mittlerweile wird auch von Polykrise oder in multiplen Krisen gesprochen, das macht sich in der Bevölkerung breit und das ist gar nicht gut, vor allem nicht aus neurowissenschaftlicher Sicht, weil es uns eben überfordern kann.
Kann man denn dann überhaupt alle mitnehmen?
Naja, die Frage ist ja da, was ist eigentlich die soziale Norm? Weil wenn häufig jetzt drüber gesprochen wird, kann man alle mitnehmen, müssen wir uns vielleicht ein bisschen ehrlicher machen und nochmal so aus der biologischen Sicht drauf schauen, wie wir Entscheidungen und Handlungen treffen. Und häufig nehmen wir da fälschlicherweise auf individueller und auch gesellschaftlicher Ebene an, dass das vor allem unsere freie Entscheidung sei. Wir wissen aber aus den Forschungsergebnissen der letzten Jahrzehnte, dass diese sozialen Normen, also sprich das, was unser Umfeld macht und vorlebt und eben natürlich auch politisch und medial bestimmt ist, sehr viel entscheidender ist. Also um es ganz konkret zu machen, ob wir während der Pandemie bereitwillig eine Maske aufgesetzt haben, als das noch nicht so ganz klar war, hing vor allem davon ab, was unser Umfeld gemacht hat und viel weniger von unserer persönlichen Überzeugung. Und das trifft eben auf ganz, ganz viele Themen zu, vor allem natürlich diese ganzen Alltagsentscheidungen von Ernährung, Wohnen, Mobilität, inklusive Heizen, alles, was dazugehört. Und da kommt dann die gesellschaftliche, nicht nur politisch, sondern gesamtgesellschaftliche Verantwortung zum Tragen. Welche sozialen Normen wollen wir eigentlich vorleben, damit wir das gut hinkriegen?
Aber was ist dann Ihr Tipp für das Denken von morgen? Sich bewusst machen, dass man gar nicht frei ist?
Unter anderem, also so ein bisschen, ich nenne das gerne.
Ist nicht so charmant, ne?
Ja, genau. Das ist erstmal so ein bisschen unbequem, ja. Da wird man so ein bisschen unruhiger und denkt so, nee, und dann kommt dann häufig natürlich auch eine gewisse Art von Aggression oder Zurückweisung, wenn man solche Thesen hört und sagt, nee, aber ich bin garantiert anders. Das ist immer so, wie alle sich für die besten Autofahrerinnen der Welt halten und das tun halt alle. Also das funktioniert natürlich nicht und genauso ist das mit der Freiheit auch. Also ich spreche in dem Zusammenhang immer ganz gerne von der intellektuellen Demut, also oder Demut insgesamt. Sich so ein bisschen zurückzunehmen und drauf zu schauen, naja, wie ist das eigentlich wirklich und was passiert da vielleicht auch wirklich in mir? Und dann kann man vielleicht aufrichtigere und auch ehrlichere Diskussionen führen. Und was es dazu braucht, und das ist auch das Konzept, was ich da in dem letzten Buch der Dauerkrise oder raus aus der ewigen Dauerkrise entwickelt habe, ich nenne es das dynamische Denken. Und das kommt mit drei Zutaten einher. Und ich glaube, die sind auch für den Alltag eine ganz gute Handreichung. Und gar nicht jetzt irgendwie wissenschaftlich abgehoben oder sowas. Und die erste Zutat ist, sich einfach öfter zu fragen, wofür statt wogegen. Stichwort Heizungsgesetz, ja, oder GEG oder wie auch immer wir jetzt darüber sprechen. Also sich zu fragen, was wollen wir eigentlich erreichen und nicht, was wollen wir verhindern. Und das kreiert in unserem Kopf eine komplett andere Grundhaltung und damit tatsächlich auch ein Stück mehr Freiheit aus meiner Sicht gesehen, nämlich weil ich mir Gedanken darüber machen muss, wie wir in Zukunft oder wie ich und wir gemeinsam in Zukunft leben möchten. Und die zweite Zutat, und das sehen wir natürlich jetzt gerade beim politischen Diskurs auch, ist das Gruppendenken oder dieses Lagerdenken, was dann ja ganz schnell aufgemacht wird, egal ob zwischen Parteien oder zwischen denen, die dafür und denen, die dagegen sind, das zu überwinden beziehungsweise neu draufzuschauen und zu schauen, was ist eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, der mich mit anderen verbindet. Und Sie haben es schon gesagt eingangs, heizen müssen wir alle. Ja? Und dann drauf zu gucken, die dritte Zutat, genau, ist, dass wir uns neue Geschichten erzählen müssen. Und zwar vor allem mit Blick auf, ich habe es eben schon ganz kurz angedeutet, unsere eigentlichen Biologie. Also wir erzählen uns häufig diese Geschichte, dass irgendwie Geld oder der klassische Wohlstand, wie wir ihn hierzulande definieren, das Wichtigste für die menschliche Zufriedenheit und ein gutes, gesundes Leben sei. Dabei wissen wir aus jahrzehntelanger Forschung, sowohl aus der Psychologie und generell der Biologie, dass die wichtigste Zutat für ein gesundes, glückliches Leben funktionierende soziale Beziehungen sind.
Also drei Zutaten. Geschichten erzählen, der kleinste Nenner, ich bin dafür denken. Sie haben auch von intellektueller Demut gesprochen. Aber ist das alles so leicht, wenn man zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Heizung reden, eben ganz konkret sich Gedanken darüber macht, dass man Rechnung bezahlen muss? Auch das muss man doch anerkennen, oder?
Absolut, absolut. Also wie gesagt, es geht überhaupt nicht darum, jetzt zu sagen, okay, wir ignorieren die Probleme, sondern im Gegenteil. Dieser konstruktive oder auch lösungsorientierte Ansatz, der auch im Journalismus übrigens verfolgt wird und verfolgt werden kann, bedeutet, dass man sich diese Frage stellt, was jetzt? Also genau runtergebrochen auf die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags zu schauen, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Und Sie haben eingangs in der Moderation gesagt, naja, Klimaschutz wird ganz schön teuer. Sämtliche Analysen zeigen uns, wenn wir jetzt nicht entsprechenden Klimaschutz beziehungsweise die Umbaumaßnahmen und so weiter anpacken, dann wird es nur noch teurer.
Das ist auch richtig, aber so weit kann man ja in seinem Alltag oft gar nicht denken.
Richtig, da kommt die nächste Brücke wieder zu dem, was ich meinte mit, wir müssen uns diese sozialen Normen schaffen, die dann dafür sorgen, dass es in Zukunft, und diese Zukunft ist jetzt nicht mehr weit weg, sondern sie ist eigentlich schon ziemlich dicht dran, dass wir dann nicht noch größere Rechnungen, wenn wir es mal runterbrechen wollen, bezahlen müssen. Also ein bisschen im Englischen gibt es diesen geflügelten Ausdruck, change by design or disaster. Also schaffen wir die Veränderung, die sowieso kommt, noch gut zu designen und Strukturen zu schaffen, zum Beispiel soziale Ausgleiche bei den höheren Kosten, was das Heizen betrifft. Oder wird das Ganze bei Desaster, also weil es einfach passieren wird, also aufgrund von Naturgesetzen und Co., noch schlimmer und noch teurer. Und dafür brauchen wir Strukturen, die uns und unser Hirn tendiert, genau wie Sie richtig gerade gesagt haben, zu diesem kurzfristigen Denken, die uns ermöglichen, das zu überwinden und mehr zu mittel- und langfristigen guten Entscheidungen zu kommen.
Einige Zutaten gegen Verlustängste von Maren Urner hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Professorin für Medienpsychologie und Autorin. Frau Urner, vielen Dank.
Sehr gerne.